Deutschlandfunk, Information und Musik.
In der Weimarer Republik, da war Demokratie-Skepsis weit verbreitet. Inflation, Hunger, Elend, soziale Konflikte, gewaltbereite Massenorganisationen auf der Linken wie der Rechten verschärften das. Es gab aber auch liberale Denker, Verteidiger der Republik, die heute entweder unbekannt, vergessen oder nur etwas für Ideenhistoriker sind. Der Zoologe und Philosoph Helmut Plessner etwa, 1892 in Wiesbaden geboren, war nach dem Zweiten Weltkrieg erster Präsident der Allgemeinen Gesellschaft für Philosophie in Deutschland. Vor 100 Jahren, 1924, da veröffentlichte er eine bemerkenswerte Schrift unter dem sprechenden Titel »Grenzen der Gemeinschaft – Eine Kritik des sozialen Radikalismus«. Mit dem Kulturphilosophen und Soziologen Joachim Fischer von der TU Dresden, der auch Präsident der Plessner Gesellschaft war, habe ich darüber gesprochen, ihn gefragt, was ist das für ein Moment, da Plessner das verfasst? Was nimmt er in den Blick?
Ja, da würde man vom historischen Kontext nicht sagen, es geht um die Republik, um die neue, junge, deutsche, schwierig in den schwersten Zeiten gegründete Republik. Und letztlich geht es um die Verteidigung dieser Republik als eine gesellschaftliche Lebensform. Das ist im Grunde die Thematik dieser Schrift des 32-jährigen Plessner.
Es geht um die Macht in der Gesellschaft.
Ja, es geht um die Republik, die den Deutschen gleichsam unvertraut ist und die belastet ist durch die Niederlage, Kriegsniederlage und durch den Versailler Vertrag. Plessner erkennt, dass sie zwei massiven Angriffen ausgesetzt ist, mal schlicht gesagt von rechts und von links. Das ist einerseits, dass die Republik einem Angriff unterliegt von einem völkischen Nationalismus, entsprechenden Bewegungen. Das ist der Kaputsch, das ist der Hitlerputsch. 23, Plessner schreibt ja die Schrift 23. Und auf der anderen Seite ist das ein linkes Kommunismusprojekt. Das ist die Rote Ruhrarmee, das sind die linken Aufstände, revolutionären Aufstände in Sachsen und in Hamburg, unterstützt von der jungen Sowjetunion. Hinter beiden steckt natürlich europäisch gesehen einerseits der italienische Faschismus 1923 mit Mussolini.
Marschall Frohm 22.
So ist es. 22, ja, und 23 dann etabliert bereits.
Und die Ermordung Rathenaus?
Ja, das ist natürlich Rathenau als jemand, als ein deutscher Jude mit seiner Hochbegabung. Ich habe gerade noch mal bei Stefan Zweig nachgelesen, was für ein fantastischer Kopf Rathenau war, wohlgeordnet und der sich identifizierte mit dieser jungen Republik und ihr seine Begabung zur Verfügung stellte. Das war eine Erschütterung. Aber eben insgesamt auch gleichsam der Bolschewismus, die junge Sowjetunion, die sich ja nicht auf Russland beschränken wollte, sondern eindeutig natürlich marxistisch-leninistisch ein Export dieser Revolution vorhatte. Und da war Deutschland das begehrte Experimentierfeld. Und das ist die Lage, die Plessner identifiziert und vorfindet. Und aus dieser Lage heraus will er die Republik verteidigen. So viele Verteidiger gab es nicht. Intellektuelle, natürlich Thomas Mann von Deutscher Republik.
Zum 60. von Gerhard Hauptmann geschrieben, 1922.
Ja, ganz richtig, genau, nicht? Um gleichsam die prominentesten Köpfe zu versammeln. Aber auch, vielleicht könnte man, Max Scheler war einer, der Philosoph und Soziologe Max Scheler war ein Verteidiger der Republik. Aber auch natürlich vielleicht Erich Kästner auf seine Art und Weise. Aber es war so viele gab es nicht. Sozusagen die Mehrheit der Intellektuellen waren doch entweder Rechtsintellektuelle, die also ganz stark vertreten waren, oder eben Linksintellektuelle, zum Beispiel Georg Lukács als Stammvater der späteren kritischen Theorie der Frankfurter Schule.
Die gewaltbereiten Massenorganisationen auf der Linken und der Rechten haben Sie erwähnt. Und dann finden Sie sich in der Einleitung schon bei Plessner ein Satz wie: Radikalismus ist die Weltanschauung der Ungeduldigen. Er ist hemmungslos, er ist restlos. Da merkt man schon, er ahnt, dass da die rohe Gewalt über die Republik bald herrschen wird. Das ist doch sehr ahnungsvoll. Man ist ja fast versucht zu sagen, das ist ein früher Totalitarismus-Theoretiker.
Ja, das kann ich nur sagen, ja, so ist es. Also so würde man das wirklich einordnen müssen. Völlig richtig.
Warum hat er was gegen Gemeinschaften? Also wir müssen gleich mal die Kurve auch zu heute kriegen. Bei uns ist das ja irgendwie positiv besetzt. Aber er misstraut dem ja doch zutiefst. Warum?
Ja.
Warum tut er das?
Ja, wenn man auf die Argumentation von Plessner schaut, dann muss man sehen, zunächst, er knüpft ja an Ferdinand Tönnies, das ist das berühmte Buch Gemeinschaft und Gesellschaft, im Grunde das Buch der deutschen Soziologie an. Die Unterscheidung bei Tönnies schon, Gemeinschaft ist eher zwei Formen, Gemeinschaft und Gesellschaft sind zwei Formen der Sozialität. Und Gemeinschaft ist eher die warme Solidarität. Das ist Familie, das ist aber auch religiöse Gemeinschaften sind darunter vorgestellt. Die Nation. Gesellschaft, das ist eher die abstrakte Sozialität, das ist die Vertragsgesellschaft, das ist die Marktvergesellschaftung.
Empirisch, und, kalt,
so ist es.
Keine Nestwärme.
So ist es. Ne? Und schon Tönnies hat das im Grunde doch zunächst relativ neutral als Sozialkategorien eingeführt, aber doch mit einer leichten Präferenz für die Gemeinschaft und dass die Gesellschaft im Grunde doch das Sekundäre, die Gemeinschaft das Primäre, die Gesellschaft das Sekundäre ist. Und Plessner hat eigentlich nichts gegen die Gemeinschaft, um das gleich zu sagen, sondern gegen Gemeinschaftsformen, sondern gegen die Überdehnung, die Elargierung, wie man auch sagen könnte, die Überdehnung der Gemeinschaft auf die Gesamtsozialität. Dann wird es radikal, das ist der soziale Radikalismus und der versucht gleichsam diese jeweiligen Vergemeinschaftungsformen mit Gewalt zu erzwingen. Der Trick von Plessner ist gleichsam, dass er Tönnies Dualismus zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft in eine Dreiergliederung bringt, nämlich es gibt die Gesellschaft und es gibt zwei Flügel der Gemeinschaft, also die Gesellschaft in der Mitte, Gemeinschaft und Gemeinschaft sozusagen jeweils rechts und links. Das sind die Gemeinschaftsutopien, einerseits eben der völkische Nationalismus, das ist eine Gemeinschaftsutopie, Plessner nennt das die Gemeinschaft des Blutes und auf der anderen Seite gibt es eben...
Er spricht von Blutsgemeinschaft.
Blutsgemeinschaft, völlig richtig. Ne? Das ist eben auf Verwandtschaft zusammenhängen und letztlich ethnisch sozusagen verbundene Gemeinschaften. Und auf der anderen Seite gibt es die Gemeinschaft der Sache, die Sachgemeinschaft, im Grunde die Vernunftgemeinschaft. Da ist das Vorbild eher sozusagen die gemeinsame Betriebsarbeit, aber auch die Wissenschaftsarbeit an der Sache, wo man allein die Vernunft walten lässt. Und das schreibt er dem kommunistischen Ideal zu, dass die gesamte Sozialität eben auch in einer kommunistischen Gemeinschaftsutopie von der Vernunft bestimmt sein soll. Und jetzt fixiert er zwei Grenzen der Gemeinschaft. Es gibt zwei Grenzen. Es gibt einerseits die Grenze der völkischen Gemeinschaft, der ethnischen Gemeinschaft. Das ist immer die Grenze nach außen zu den Fremden hin. Es bleibt die Frage, also wenn ich eine ethnische Gemeinschaft habe, habe ich immer welche, die nicht dazu gehören. Wie gehe ich mit den Fremden um? Das ist die Grenze, die systematische Grenze der ethnischen Gemeinschaft nach außen. Und die kommunistische Gemeinschaft als Vernunftgemeinschaft hat eine systematische Grenze nach unten zu der Lebenswirklichkeit. Weil die Vernunft wird nicht der unendlichen Begehrensvielfalt der Lebenswirklichkeit gerecht. Man kann sich das immer dann verdeutlichen, unter anderem an so etwas wie Reisefreiheit, ne? Das sozialistische Projekt, ein Vernunftprojekt. Man war gleichsam in betriebsförmig organisierten Reisen mit eingeschlossen, aber man hatte nicht die Möglichkeit, sich sozusagen das Begehren auszuleben nach Reisen in möglichst ferne und ganz unbekannte Länder. Das ist immer diese Grenze kommunistischer Projekte in ihrer vernünftigen Planbarkeit zur Lebenswirklichkeit. Das sind die zwei Grenzen der Gemeinschaft.
Er fürchtet die Selbstaufgabe in der Gemeinschaft, also die Bedrohung auch des Einzelnen. Und da spricht übrigens auch ein jüdischer Zoologe, Philosoph und Soziologe, der ins Exil gegangen ist, weil die Nazis ihn verfolgt haben. Wir sprechen, Joachim Fischer, darüber, weil im Moment die Menschen auch für die Demokratie auf die Straße gehen. Seit Wochen tun sie das, beeindruckend viel. Es gibt Kampagnen, ganz neue, ich weiß nicht, ob sie Ihnen mal aufgefallen ist, die heißt Hashtag Zusammenland. Vielfalt macht uns stark, für Weltoffenheit, Respekt und Gemeinschaft. Da fällt das Wort wieder. Wir stehen zusammen gegen dumpfen Populismus. Da kann man erstmal nichts gegen haben, meint man. Aber mit Plessner gedacht, sollte man da vielleicht doch ein bisschen vorsichtig sein, oder?
In jedem Fall, nicht? Der Plessners eigentlicher Punkt ist das Plädoyer, also die Kritik der Gemeinschaftsutopien und dann das Plädoyer für die Gesellschaft. Also die ganze Aufmerksamkeit der Mitglieder einer Sozialität auf die Zone der Gesellschaft richten, also auf das gleichsam Abstrakte, auf das Entfremdete, Miteinander sein.
Darin ist er kühl und neusachlich.
Ja, eindeutig. Es ist schon eine Vorwegnahme der Sachlichkeit. Es ist eine gewisse Kühle. Es ist aber, er wirft dafür ja Sozialkategorien aus für die Zone der Gesellschaft. Das ist einerseits Zeremonie, zeremonielle Eingebundenheit, andererseits das Streben nach Prestige, was sozusagen individuelle Anerkennung ermöglicht, aber vor allem auch die Sozialkategorien der Diplomatie und des Taktes.
Ja, ganz wichtig, ganz wichtig.
Die Umgangsformen sind entscheidend. Das ist natürlich angeschlossen auch an klassische Formen der Höflichkeit, ganz elementar, aber auch an die rechtsstaatlichen Verfahrensformen.
Ja, Distanz und Zögern können.
Ja, eindeutig.
Der Mensch ist das Tier, das zögern kann.
Ja, eindeutig. Ne? Das ist, dahinter steckt eine Anthropologie des menschlichen Subjektes, was einerseits nach Anerkennung strebt, also sich zeigen möchte öffentlich, und andererseits aber nicht total vereinnahmt werden möchte und insofern sich auch verborgen halten möchte. Und insofern bedarf es gleichsam der sozialen Rollen, der Zeremonien, der Institutionen und der Masken, wie Plessner sagt. Der Mensch ist ein Lebewesen, was im Verhältnis zueinander nach maskenhaftem Erscheinen, also schon einem Erscheinen, aber so, dass man auch verborgen und einen Spielraum sich bewahren kann. Und das ist im Grunde, er spricht auch später von einer Kultur der Unpersönlichkeit. Aber wichtig ist Kultur. Das ist ja ein deutscher Leitbegriff. Und er sagt eben nicht Kultur der Persönlichkeit, sondern Kultur der Unpersönlichkeit. So dass man, jetzt könnte man ihm sagen, es ist das ganze Feld der Großstadt, des großstädtischen Lebens. Dass man den meisten Menschen, denen man begegnet, begegnet man sozusagen zufällig und auch vor allem nicht bleibend, in bleibender Verbundenheit. Und diese Begegnungen zwischen den eigentlich miteinander unverbunden bleibenden Menschen, die müssen Regeln folgen, und diese Regeln müssen die Beteiligten selbst gestalten als Formen der Distanz, in denen sie sich wechselseitig anerkennen, aber auch zugleich voreinander verschonen.
Das ist ja eine schöne Formel eigentlich oder Empfehlung, ne? Taktvolle Distanz zu üben ist nicht falsch, ne?
Unbedingt, nicht? Ich will noch sagen, zu den heute, Sie haben ja gesagt, zu den aktuellen Tendenzen, man muss ja immer sehen, die eigentliche Rezeption von Plessners Grenzen der Gemeinschaft, es war immer ein Geheimtipp, aber die eigentliche Rezeption hat...
Spät, ne?
Ja, und zwar 1989, nach dem revolutionären Umbruch in den ost- und mitteleuropäischen Sozialitäten, ist diese Schrift wiederentdeckt worden, also nach der revolutionären Überwindung der kommunistischen Projekte hin zu bürgerlich-liberalen Gesellschaften. Das lag daran, dass diese Schrift entdeckt wurde, dass gar nicht so viele unbeschädigte Denker des Sozialen im 20. Jahrhundert übrig geblieben sind, wegen der Dominanz der Rechtsintellektuellen einerseits, der Linksintellektuellen andererseits. Das ist im Grunde nur vergleichbar, Plessners, die Wiederentdeckung von Plessner und gerade dieser Schrift nach 1989 mit dem Aufstieg von Hannah Arendt. Ja, beides sind aus dem Exil letztlich zurückkehren in den deutschsprachigen Raum oder sich dort bemerkbar machen, deutsch-jüdische Remigranten, Exilanten und dann Remigranten, die sozusagen die unbedingt die Sphäre der Öffentlichkeit und der Distanzformen als eine genuine, humane Sphäre auszeichnen wollen.
Vor 100 Jahren erschien Plessners Schrift Grenzen der Gemeinschaft. Der Kultursoziologe Joachim Fischer war das.